Rhythmuskontrolle durchführen.
Also das war wirklich der schönste Moment, den ich mir irgendwie vorstellen kann. Auch wenn es eigentlich für uns nur eine Übung war, aber dann wurde es plötzlich real.
Ob Unfall, Katastrophe, Flucht oder Vertreibung, der Suchdienst des Roten Kreuzes hilft, Angehörige zu suchen. Okay, besser zu finden. Und bringt Menschen wieder zusammen. Ich treffe heute Stine. Sie ist eine von 40 Ehrenamtlichen hier in Mecklenburg-Vorpommern, die sich im Suchdienst engagieren. Stine Ballfuß, sie kommt aus Rostock, ist seit 10 Jahren dabei. Nicht nur dabei. Du musst die Augen der jungen Mutter sehen, wenn sie von ihrer Arbeit und ihrem Engagement erzählt. Die glänzen. Lass dich von ihr anstecken. Komm ins Team. Und wenn du uns ein effektives KI-Tool für den Einsatz programmieren kannst, erst recht. Warum, weshalb, wieso? Hör selbst. Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will ich der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und quer. Der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen. Stine, für diejenigen, die es noch nicht kennen, was genau macht unser Suchdienst und wer kann eure Hilfe in Anspruch nehmen? Erklär es mir und unseren Zuhörern gerne an griffigen, praktischen Beispielen.
Uha. Also wir haben vom Suchdienst von DRK 2 Schwerpunkte. Also wir machen einmal die Familienzusammenführung für Personen mit Migrationshintergrund, also auf der internationalen Ebene. Und wir führen die Suchtätigkeit im Zuge von Katastrophen, von Großschadenslagen durch. Bei der internationalen Suche ist es so, dass hauptamtliche Kräfte, Teilzeitkräfte in der Regel 6 bis 30 Stunden die Woche, eben alle Hilfesuchenden beraten können. In Deutschland gibt es ungefähr 90 Dienststellen, in Mecklenburg-Vorpommern 3. Da haben wir das in Wismar, in Stralsund und hier in Rostock ist es in der Brahestraße 37. In Rostock werden hier hauptsächlich Familien zusammengeführt oder vermisste Personen gesucht, führen von Leuten, die eben aufgrund von Katastrophen oder anderen Gründen flüchten mussten oder ihr Zuhause verlassen mussten. Und im Rahmen der internationalen Suche der Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaft sowie dem IKRK werden dann eben diese Familien zusammengeführt, Nachrichten übertragen oder ähnliche Aktionen gemacht. 2024 gab es in Rostock über 160 Anfragen in diesem Büro. Also so ungefähr so 3 bis 6 Beratungsgespräche direkt im Büro vor Ort. Und zusätzlich gibt es dann auch noch telefonische bzw. E-Mail-Beratung. Das ist eben der Bereich, der durch die hauptamtlichen Kräfte abgedeckt wird. Und dann kommen wir Ehrenamtliche dann immer ins Spiel, wenn sich Familien aus den Augen verloren haben aufgrund von Katastrophen, großen Schadenslagen. Da ist immer so ein Chaos und so eine Irrung und Wirrung, dass die Familien sich einfach aus den Augen verlieren, unterschiedliche Fluchtwege vielleicht einschlagen oder auch eine Person oder ein Familienmitglied ist vielleicht verletzt worden, wurde dann eben durch den Sanitätsdienst behandelt und dann wissen sie plötzlich einfach nicht mehr, wo sind sie untergekommen. Und dann werden wir eben aktiv, wir registrieren alle Personen, die eben an so einer Großschadenslage oder Katastrophe in irgendeiner Art und Weise betroffen sind, ob jetzt verletzt, unverletzt, Helfer, und versuchen dann eben so schnell wie möglich Antworten für diese Suchenden zu geben. Großer Einsatzgebiet ist zum Beispiel aber auch, wenn gar nicht alle Familienmitglieder an einer Katastrophe beteiligt sind, sondern über die Nachrichten davon hören. Wenn wir jetzt an den Sandsturm auf der A19 denken, da gab es ganz, ganz viele Anfragen von Familienmitgliedern, die wissen, dass ihre Mutter, der Sohn ungefähr zu dieser Zeit normalerweise diesen Abschnitt der Autobahn passieren. Ja, kriegen sie nicht erreicht und dann ist natürlich die Panik sehr, sehr groß. Und dann sind wir eben da und können hoffentlich so schnell wie möglich eben Informationen geben, um die Familien da wieder zusammenzuführen.
Du hast es gerade schon gesagt, du machst das ehrenamtlich, nicht im Hauptjob. Genau. Gab es irgendwie einen persönlichen Auslöser oder ein aktivierendes Moment, das dich dazu geleitet hat, dich für den Suchdienst zu engagieren?
Das war mehr oder weniger Zufall. Also so Ende 2014, Anfang 2015 wurde ich arbeitslos und habe gedacht, das ist jetzt der Wink des Schicksals. Ich wollte schon eigentlich immer mal ein Ehrenamt machen, hatte aber nie so richtig Zeit, Motivation und habe gesagt, jetzt kümmere ich mich einfach mal. Ich schaue, wurde auf einer Internetseite, ich glaube Ehrenamt in MV.de oder so, fündig. Ja, wir wollen das, damals hieß es noch Kreisauskunftsbüro, neu aufbauen. Und ich sage, okay, verrückt, ich habe mich mit Katastrophenschutz vorher nie beschäftigt. Aber ich so, oh Gott, ja, und ich möchte ja, mir möchte ja auch geholfen werden, wenn ich in so eine Situation komme. Und ich habe mich dann da gemeldet, fand ich super spannend. Was für mich auch ganz gut war, dass es eben nicht so ein Ehrenamt war, wo ich jetzt dreimal die Woche fest eine Arbeitszeit hatte und wenn ich da nicht komme, wird niemandem geholfen, sondern es ist wirklich, wir sind Teil der Bereitschaft. Also wenn was ist, müssen wir los. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, das hinzukriegen, aber das fand ich einfach so spannend. Und dann habe ich mich damals bei der Ehrenamtskoordinatorin gemeldet. Da hat die Chemie sofort gepasst. Ich habe die Truppe kennengelernt, da hat die Chemie auch sofort gepasst. Und
dann bist du hängen geblieben.
Bin ich hängen geblieben. Und irgendwann war ich dann stellvertretende Leiterin, irgendwann Leiterin und das, ja, jetzt schon.
Du bist Leiterin des Suchdienstes.
Genau, okay. Ich leite das in Rostock, ja, genau.
Du hast gerade schon einen konkreten Fall genannt. Du unterstützt quasi Menschen bei der, beispielsweise bei der Familienzusammenführung, ne? Kannst du uns vielleicht einen konkreten Fall schildern, mal abgesehen vom Sandsturm, oder ist vielleicht ist es auch der Sandsturm, der dich persönlich besonders berührt hat?
Ja, also ich habe tatsächlich einen wirklich, also kriege ich immer noch Gänsehaut, das ist, war so ein schöner Moment. Also wir haben sehr, sehr wenig Realeinsätze, immer klopfe ich dreimal auf Holz, Gott sei Dank. Deswegen üben wir sehr, sehr viel, also unter anderem die Marathonnacht in Rostock. Nutzen wir einfach, weil da sehr viele Daten zusammenkommen, sehr viele Verletzte, sind zwar nur Bagatellverletzungen in der Regel, aber da können wir perfekt üben. Aber auch natürlich die Helfer können perfekt üben, die Zusammenarbeit mit uns. Und es müsste so 2018, 2019 gewesen sein, kam dann eine hochschwangere Frau zu uns, komplett aufgelöst. Sie hat ihren Mann nicht gefunden. Der war Teilnehmer bei der Marathonnacht und anhand der Übungszeiten hätte der schon längst im Ziel sein müssen. Und sie hat sich richtig Sorgen gemacht. Also es ging schon zum Ende der Veranstaltung eigentlich hin. Also es war schon wirklich richtig, richtig spät.
Der Lumpensammler kommt dann, soweit ich weiß.
Genau, dann der Lumpensammler kommt und ja, sie war richtig panisch. Also wir mussten erstmal so ein bisschen erste Hilfe bei ihr erstmal natürlich auch anwenden. Und haben dann eben sofort über Funk dann die Läufernummer rumgegeben, weil wir entlang der Strecke haben wir sehr, sehr viele Sanitätshelfer, dass wenn jemand einfach nicht mehr kann oder einen Krampf hat, dass er eben sofort behandelt werden kann. Und dann kam auch relativ schnell die Antwort, ja, er ist kurz vorm Ziel. Und dann haben wir die Frau dann noch ein bisschen aufgepäppelt und gesagt, der Mann ist gleich da. Und dann waren wir dann alle zusammen im Ziel und die beide völlig entkräftet, sind sich in die Arme gefallen, auch beide sofort zum Sanitätsdienst, einfach für sie zum Abchecken, weil sie war hochschwanger. Also das waren, glaube ich, nur noch Tage, die sie hatte und der Mann wirklich am Ende seiner Kräfte. Aber dafür machen wir das. Also das war wirklich der schönste Moment, den ich mir irgendwie vorstellen kann. Auch wenn es eigentlich für uns nur eine Übung war, aber dann wurde es plötzlich real.
Ich stelle es mir gerade vor. Das ist ein schönes Erlebnis, ja, stimmt, schön. Stina, werden wir mal ein bisschen konkret, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sucht ihr? Wer darf oder muss euch auch unterstützen? Und ist denn da vielleicht auch neue Technologien im Einsatz, auch Stichwort auch KI? Wie macht ihr das?
Also KI, jein. Also wir fangen erstmal, wir sind eine Katastrophenschutzeinheit. Also wir sind Teil der Bereitschaft, deswegen funktioniert bei uns primär alles händisch. Also wir registrieren alle Personen, die eben an so einer Großschadenslage-Katastrophe beteiligt sind. Fängt bei den Helfern an. Alle Unverletzten, alle Verletzten, alle werden registriert. Und zwar manuell auf so einen kleinen DIN A5-Karten. Die sind perfekt für uns so konzipiert, damit wir eben dann hoffentlich schnell auch irgendwann Aussagen geben können. Ist natürlich sehr
analog.
Sehr analog und so vor allen Dingen auch sehr personalbindend, würde ich es jetzt mal nennen. Somit die erste Frage, wer kann uns unterstützen? Jeder, der schreiben kann. Also da sind wir wirklich auf Hilfe angewiesen. Also wir hatten mal eine Evakuierung. Da haben wir innerhalb von wenigen Stunden 300 Personen registrieren müssen. Das haben wir alleine als Registriereinheit überhaupt gar nicht hinbekommen. Also da, Gott sei Dank, kriegen wir da Unterstützung intern vom Betreuungsdienst, von den Sanitätsdienst auch, obwohl die ja eigentlich Besseres zu tun haben, kann man mal so sagen. Aber da sind wir dringend eben auf Unterstützung angewiesen. Und gerade im Betreuungsdienst, also bei Personen, die nicht verletzt sind, ist es natürlich auch sehr gut, wenn die Personen sich selber registrieren oder eben Familienangehörigen registrieren. So, das ist die reine Registrierung. Dann kriegen wir irgendwann als Suchdienst einen richtig dicken, fetten Haufen an Karten. Und dann müssen Sie noch mal ein bisschen durchgucken, ist alles leserlich, muss vielleicht noch ein bisschen was korrigiert werden. Dann sortieren wir das manuell tatsächlich, also es gibt eine Grobsortierung, eine Feinsortierung. Und dann, wenn wir Kapazitäten haben, sowohl was Personal als auch Strom angeht, wir sind halt eine Katastrophenschutzeinheit, es kann auch sein, dass wir keinen Strom haben, dann können wir auch alles in so eine EDV-basierten System, eine Datenbank eingeben. Die hilft uns natürlich bei der Suche nachher, aber wir müssen eben schauen, kriegen wir das überhaupt bewerkstelligt. Parallel dazu bauen wir dann eine Stelle auf, wo die Suchanfragen aufgenommen werden können, meistens telefonisch. Je nach Schadenslage können wir das auch persönlich machen. Genau, und immer wenn dann so eine Suchanfrage rankommt, dann wird sofort das Karteikartenteam sofort alles stehen und liegen lassen und es wird sofort gesucht, ob wir da eben einen Suchfalltreffer haben. Wenn es schon in einem EDV ist, dann natürlich mit dieser Variante, aber es kann eben auch sein, dass wir die Kartei manuell durchgehen müssen, weil es eben noch nicht digitalisiert ist. Und dafür sind eben diese Karten so optimiert, dass wir sehr, sehr schnell Suchfalltreffer dann generieren können. Wenn wir, wie gesagt, sowohl Strom als auch Personal haben, das zu digitalisieren, ist das natürlich enorme Erleichterung für uns. Also da sind sinnvolle Suchalgorithmen hinterlegt, dass wenn einfach nur durch akustische Probleme jemand Möller aufgeschrieben hat und eigentlich ist es ein Herr Müller, dann tun wir uns natürlich mit der manuellen Kartei recht schwer. Das kann natürlich so ein Suchalgorithmus viel, viel schneller. Also ich habe jetzt keinen Möller gefunden, aber ich hätte hier einen Herrn Müller, der irgendwie sonst ganz gut passt. Das ist natürlich ideal, wenn das klappt. Ja, ansonsten wäre es halt eben schön, wenn wir irgendein Tool bekommen würden, was Handschriften erkennen kann. Also da verbringen wir.
Da gibt es so eine KI für, oder?
Ich hoffe irgendwann bald. Also sie ist noch nicht an mich rangetragen worden.
Vielleicht kommt, dann programmieren wir das.
Ja, gerne.
Also okay, der Auftrag geht nach draußen.
Jeder, der sich jetzt gerade berufen fühlt, darf gerne da so ein Handschriftenerkennungsprogramm schreiben. Weil also da verbringen wir echt viel Zeit. Also manchmal sitzen wir dann auch im Vier-Mann-Gremium. So, was könnte das dann bedeuten? Und das kostet für uns Zeit. Das kostet eventuell auch einen Suchfalltreffer, weil wir einfach das völlig falsch interpretieren, was da wohl steht. Also ja, jeder darf sich gerne bei mir melden, der das programmieren kann.
Sehr schön, das ist also der allgemeine Aufruf nach draußen. Genau. Letzte Frage, Stine. Du hast es gerade schon angesprochen, dass ja auch gerne vom Analogen zum Digitalen switcht. Was muss konkret verbessert werden im Suchdienst, abgesehen davon?
Wir brauchen natürlich entsprechende Technik. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Einsatz drauf an, ob wir eben bewusst dezentral eingesetzt werden, damit wir eben eine Telefonleitung haben, damit die Leute uns auch persönlich antreffen können. Es kann aber auch bei bestimmten Einsätzen sein, dass wir direkt vor Ort gehen, um dort zu registrieren. Dann brauchen wir natürlich Strom. Wir brauchen alles Mögliche. Wir brauchen Internet, um das auch irgendwo in eine Datenbank einzupflegen, die dann von den Personen, die diese Suchfallklärung machen, natürlich auch abgerufen werden kann. Wir brauchen auch ein Auto. Also aktuell haben wir zum Beispiel überhaupt gar kein Auto. Also zum Einsatz zu kommen ist überhaupt kein Ding. Also in einen MTW zu steigen, das ist also Mannschaftstransportwagen.
Danke.
zu steigen ist überhaupt kein Ding. Also zum Einsatz zu kommen. Aber dann brauchen wir natürlich ein voll ausgestattetes Büro vor Ort. Auch das haben wir leider aktuell nicht.
Haben das andere Suchdienste oder ist das nur bei euch so? Wie ist das?
Also es soll eigentlich zentral geliefert und organisiert werden. Und da wird jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit darüber diskutiert, wie gut die Ausstattung ist, weil gute Ausstattung kostet halt leider. Und wenn man das überlegt, dass jeder Landkreis oder jede kreisfreie Stadt eigentlich einen so ein perfekt ausgerichtetes, gerüstetes Auto braucht, dann kommt da schnell was zusammen. Einige Kreisverbände haben sich jetzt einfach selber geholfen und haben einfach ihren Suchdiensten dann ein perfekt ausgestattetes Auto oder einen Anhänger vorbereitet.
Darüber hinaus braucht ihr noch Manpower oder?
Ja, immer. Okay. Immer. Also als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, hieß es immer, pro Schicht brauchen wir 15 Personen. Für die manuelle Suchfallklärung oder erstmal für die Aufnahme der Suchanfragen, die telefonische, für das Sortieren der Dateien, alles Mögliche. 15 Personen pro
Einsatz.
Pro Schicht.
Pro Schicht, okay.
Und am Anfang strotzen alle natürlich vor Energie, die wollen 24-Stunden-Schichten machen. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel von der Hochwasserlage ausgehen, die dauert länger. Das heißt, man muss als Führungskraft schon früh sagen, okay, wir tauschen jetzt nach 8 maximal, nach 12 Stunden aus und dann brauche ich plötzlich neue 15 Leute.
Und frische, neue und frische.
Frisch, neu, genau. Und die anderen müssen sich noch ausruhen können, damit sie dann eventuell am nächsten Tag zu der Schicht wiederkommen. Mhm. Und deswegen Personal ist dringend benötigt. Also in Mecklenburg-Vorpommern machen wir es auch so, dass die einzelnen Kreisverbände sich unterstützen, weil anders kriegen wir es einfach auch nicht hin, wenn es soweit ist.
Also der Suchdienst sucht nicht nur Menschen, die verloren gegangen sind, sondern auch Mitarbeiter.
Definitiv. Also okay. Der zweite Aufruf. Meldet euch gerne bei mir.
Ja, machen wir. Sehr schön. Stine, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Kreuz und quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte in Kreuz und quer.